Mariko war das genaue Gegenteil. Jedes Stück, das sie am Leib tragen wollte, wählte sie mit äußerster Sorgfalt und ging lieber mit leeren Händen nach Hause, als sich zu einem Kauf durchzuringen, der sie nicht vollends überzeugte. Was ihr stand, wusste sie mit schlafwandlerischer Sicherheit. Obwohl sie nie viel Geld zur Verfügung gehabt hatte, war ihre Kleidung gediegen, die Materialien von derselben erlesenen Qualität wie die Zutaten, die ein italienischer Koch noch an das einfachste Gericht gab. Lieber besaß sie nur ein einziges Seidenkleid für den Nachmittag und nur einen Pullover aus langhaarigem Kaschmir als eine Vielzahl aus minderwertigen Fasern. Es machte ihr nichts aus, dieselbe Hose und Bluse zu 5 Terminen in der Woche zu tragen, solange sie sie zwischendurch gründlich waschen konnte. Hingegen hätte sie sich nicht durchringen können, in billiger Kleidung zu einem Termin zu gehen, als wäre ihr Gegenüber keinen Aufwand wert. Michael, der doch über Geld nie hatte nachdenken wollen, entwickelte plötzlich Vergnügen daran, es auszugeben. Mariko führte ihn in die Modewelt Münchens ein und stattete auf ihre japanisch-zeremonielle, ernsthafte und festliche Weise nicht nur sich selbst, sondern vordringlich den Mann an ihrer Seite neu aus. Ein wenig kam Michael sich vor wie im Kostümfundus des schleswig-holsteinischen Landestheaters. Mariko wählte nie auch nur das kleinste Accessoire, wenn es nicht zum Rest der Kleidung passte. Als schließlich alles beisammen war, sah er im Spiegel eine Facette seiner selbst, die er noch nicht kannte, die aber in sich bis ins letzte Detail stimmig war. Er sagte es ihr: »Du wärst eine glänzende Kostümbildnerin geworden.« Sie lachte nicht, wie eine Europäerin es tat, wenn sie nicht sicher war, ob sie ein Kompliment bekommen hatte oder nicht. »Ich wäre nicht auf die Idee gekommen«, sagte sie. »Die Kostüme unseres traditionellen Theaters, mit dem ich aufgewachsen bin, sind ja alt und kostbar, in jahrelanger mühsamer Arbeit entstanden, und niemandem fiele es ein, sie zu ersetzen.« Mariko war glücklich in ihrem Zusammensein, und sie gab es ihm zu verstehen, auch wenn sie kein überschwänglicher Mensch war. Sie gingen an einem Abend japanisch essen und am nächsten bayerisch. Sie bereiteten eine Reise nach Japan vor, auf der Michael seinen japanischen Verleger treffen sollte. Sie redeten über die gemeinsame Wohnung, nach der sie auf der Suche waren, und dann wieder saßen sie in verschiedenen Winkeln desselben Raums, ein jeder in seine eigene Arbeit vertieft. Michael war entschlossen gewesen, Mariko nicht zu verstecken, sondern sich mit ihr an der Seite zu zeigen, wann immer er Freunde und Bekannte traf. Zu seiner Überraschung gebärdete sich der Münchner Literatenkreis geradezu entzückt über seine Rückkehr. Er wurde in bestehende Zirkel hineingezogen und bedrängt, sich an der Gründung neuer zu beteiligen. Michael hatte vom Austausch mit anderen Künstlern immer profitiert. Er war es von Genzano her gewohnt, jederzeit Gelegenheit dazu zu haben. Mariko hingegen schien auf solche Begegnungen wenig Wert zu legen. Ja, wenn er sich nicht täuschte, war ihr regelrecht bange davor. »Geh du nur allein, Michael. Es ist ja nicht meinetwegen, dass diese Leute zusammenkommen. Du bist es, mit dem sie ihre Zeit verbringen wollen, und ich werde mich hier schon zu beschäftigen wissen.« Hin und wieder ging er tatsächlich ohne sie. Aber häufiger sagte er die Verabredung ab, weil es ihm nicht richtig erschien, Mariko allein in der wenig behaglichen Wohnung zu lassen. Sie war zu ihm gekommen, hatte für ihn ihre eigene Lebenswelt von einem Tag auf den anderen aufgegeben. In gewisser Weise hatte Ingeborg das Gleiche getan, und in manchen Nächten lag er wach und quälte sich, weil er sie nicht glücklicher gemacht, sie für ihr Opfer nicht großzügiger entlohnt hatte.